Tech is back und damit rücken die Sorgen aus dem Nahen und Mittleren Osten so langsam in den Hintergrund. Zumindest was den S&P 500 vor allen Dingen, aber auch die Nasdaq angeht. Der Dow Jones und der DAX hingegen zeigen einen etwas klareren Blick auf die Realität. Und damit ist es natürlich spannend, jetzt direkt mal in die Zahlen zu schauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur Marktwoche aus, ja, wo bin ich eigentlich? Aus den USA. Ich bin aktuell in Mariposa. Mariposa ist eine Stadt in Kalifornien, ungefähr eine Stunde entfernt vom Yosemite Park. Und da, ja, habe ich jetzt das Wochenende verbracht und ich bin, ja, an zwei Tagen durch den Yosemite Park nicht gelaufen, sondern weitestgehend gefahren, obwohl doch der ein oder andere Hike dann doch einlädt, sich so ein bisschen mal die Beine zu vertreten, den Rücken zu straffen und mal so ein bisschen durch den Regen zu laufen. Denn tatsächlich habe ich eins der kältesten Wochenenden aktuell so abbekommen, aber mit dem entsprechenden Lagenlook, den ich also habe, ja, weil ich natürlich keine dicke Jacke durch die Gegend schleppe auf meinen Reisen, sondern ja eigentlich nur so, naja, kombiniere, dass ich es einigermaßen überlebe, wenn es kalt ist. Aber es hat geklappt und ich kann Ihnen eins sagen, falls Sie noch nicht da waren, es ist wirklich wunderbar. Aber ich kann es Ihnen auch sagen, wenn man so Ende April, Anfang Mai dahin geht, wird's doch noch kühl. Sie sehen es an dem Schnee, der noch irgendwie überall so rumliegt, gerade da, wo die ganzen Bäume sind, wenn man ein bisschen höher in den Wald reingeht. Aber es war machbar und es ist auch wirklich, wenn man sich bewegt, ist das schon zu ertragen, weil, und da spreche ich als Norddeutscher aus Erfahrung, kein Wind weht und dann gehen auch mal 3 Grad tatsächlich. Ja, aber nur bei Bewegung. Soweit von mir. Genau, die Zahlen schauen wir uns jetzt mal an. Also was erwartet uns jetzt in den nächsten Tagen? Am Dienstag geht es erstmal weiter und zwar mit der Zinsentscheidung der Bank of Japan. Hier wird damit gerechnet, dass gar nichts passiert. Man erwartet im Endeffekt, dass man bei 0,75% hängen bleibt, also weit entfernt nach wie vor von dem, was der US-Dollar momentan an Verzinsung bringt. Das erklärt wiederum, warum natürlich dieser Carry-Trade nach wie vor funktioniert oder funktionieren kann. Dann reden wir über das Verbrauchervertrauen in den USA, wird mit einer leichten Senkung gerechnet. Schauen wir mal, ob es so kommt. Und dann geht es am Mittwoch weiter in die Verbraucherpreise für Deutschland. Die Inflationszahlen, die reden wir über 2,7 aktuell und erwartet werden 3,0. Ob es reicht, wir werden es sehen. Dann geht es in die Zinsentscheidung der Federal Reserve. Endlich. Was soll ich sagen? 3,75% sind's, waren's und werden es wahrscheinlich auch weiterhin sein. Wobei hier natürlich wichtiger ist, denn wir haben es beim letzten Mal ja schon angeschaut, wie momentan der Markt dazu steht, also 99,5%, ob es jetzt 4 oder 6 sind, sei es mal hingestellt, aber die nahezu 100% der Befragten gehen eben davon aus, dass man keine Zinssenkung sieht und die paar verwegenen Stimmen, die Dinge anders sehen, die gehen von der Zinserhöhung aus, so ist die Situation. Und da ist natürlich spannend zu hören, wie sieht eigentlich die Fed an sich als solche die Gesamtsituation, wenn es um die Inflation geht, wenn es um den US-Dollar geht, wenn es um die Wirtschaftslage geht, auch da sehen wir immer wieder mal unterschiedliche Zahlen dazu und natürlich die gesamtglobale Lage. Vielleicht können wir dazu auch was hören. Und dann haben wir ja auch schon so langsam den Wechsel von Powell zu Walsh. Walsh heißt der Walsh? Na, wir werden es oft genug hören, auf jeden Fall. Lassen wir uns mal überraschen, was es dann von der Seite gibt und wie es da letztendlich mit der Politik weitergeht, der Zinspolitik. Denn eins liegt auch auf der Hand. Natürlich, wir wissen es, die Erwartungshaltung ist von Seiten Donald Trumps an die Fed, dass die Zinsen gesenkt werden. Tja, und wenn wir jetzt aber Leute haben, die sagen, naja, eigentlich müssten sie erhöht werden wegen Inflationsgefahr, ja, dann müssen wir gucken, wie bei der Fed dann entsprechend jetzt aktuell entschieden wird, wie der Tonus letztendlich ist, der Tenor und wie es dann letztlich weitergeht mit dem neuen Chair, dem neuen Chairman. Dann geht es in die Arbeitslosenquote für Deutschland. Wir haben 6,3% aktuell, das ist auch die Erwartung. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit um leichte 5.000 nach oben. Ja, von keiner Veränderung im März dann zu 5.000 nach oben im April. Schauen wir mal, ob das letzten Endes auch ausreicht. Dann haben wir das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland wiederum. Hier sind wir bei 0,1 statt 0,3. Das heißt, wir kommen so langsam wieder runter. Vielleicht, und das ist durchaus im Bereich des Möglichen, geht es auch wieder in den negativen Bereich, dann sind wir wieder in der Rezession angekommen. Sie wissen es, 3 Quartale negativ müssen es sein, um eine Rezession zu begründen. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt schon lange aus dieser Negativität raus wären. Heißt, also, es wäre eigentlich wieder ein Rückfall. Schauen wir also mal, wie es da aussieht. Dann geht es in die Eurozone. Wir haben die Verbraucherpreise hier 3,0% werden erwartet. Passt dann also ungefähr zu dem, was wir auch von Deutschland sehen. Und nochmal am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB. Hier wiederum wird erwartet, dass es unverändert bleibt. Wir bleiben mit 2%. Und Sie sehen es, 3,75% bei den USA, 2,0% in der Eurozone, 0,75% in Japan. Das zeigt im Endeffekt, dass nach wie vor der Dollar relativ hoch verzinst ist, und die anderen, ja, Euro und natürlich auch der japanische Yen, zumindest von denen, die wir so betrachten, auch regelmäßig. Ja, dass wir da letztendlich sehen, ist es noch Luft nach unten für die Federal Reserve, und das ist das wahrscheinlich auch, worauf Donald Trump dann immer wieder anspielt. Und sehr klar, irgendwo muss man natürlich auch sagen, das belastet auch das Währungsverhältnis. Das heißt, eigentlich müsste der Dollar stärker sein, deutlich stärker sein als der Euro. Aber die Erwartung, dass die Zinsen immer wieder gesenkt werden, die fortlaufenden Erwartungen haben den Dollar letztendlich ziemlich nach unten gedrückt. Die Frage ist, ob er sich jetzt deutlich erholen kann, weil eben einfach die Zinserwartung oder momentan einfach die Zinsen unverändert sind und vielleicht die Erwartungen etwas überzogen waren. Also das könnte so eine Idee sein, die man auch mal für sich nachprüfen kann und auch weiter verfolgen kann, ob und inwieweit da eine Reaktion vielleicht dann als nächstes mal anstehen könnte. Ja, dann geht es in die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge für die USA und die Kernrate im Preisindex. Also ein wahrer Zahlenreigen in den nächsten Tagen. Und dann am Freitag, endlich Feiertag, der 1. Mai. Tanz in den Mai dann am Freitag, am Donnerstag, steht hier nicht, sage ich nochmal, aber kennen Sie wahrscheinlich selbst. Ja, Tanz in den Mai am Donnerstag, Freitag am 1. Mai, dann Feiertag in Deutschland, in der Schweiz und aus den USA bekommen die Einkaufsmanagerindex, den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Und damit haben wir uns das Wochenende auch richtig verdient. Und damit schauen wir in die Charts. Ja, damit sind wir direkt im DAX Future. Wir sind im FDAX hier im Wochenchart wie immer. Und wir sehen, tja, von Rallye ist in der vergangenen Woche nicht wirklich zu berichten gewesen, irgendwas zu sehen gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich ging es hier runter. Und dabei war die Erwartungshaltung doch eigentlich relativ klar nach so einer kraftvollen Vorvorwoche vom 13. April die Woche. Sollte es doch eigentlich raufgehen bis zumindest in den Bereich von rund 25.700 Punkten, 500, 600 Punkte, irgendwie so in dem Dreh, um dann erst zu korrigieren, wenn dann aber auch nur kurz und bündig, um dann deutlich nach oben durchzustarten. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, und das ist auch das, was ich beim letzten Mal auch sagte, und das nicht nur beim letzten Mal, dass natürlich viel auch davon abhängt, wie geht es jetzt weiter im Iran, mit den USA, im Nahen und damit auch im Mittleren Osten, wie sieht es mit den Verhandlungen aus, und das war ja die Erwartungshaltung, wir haben den Waffenstillstand, wir haben den auch irgendwie verlängert, wir setzen uns nochmal zusammen, die Straße von Hormuz ist wieder frei oder auch zumindest für ausgewählte Schiffe frei, die Amerikaner auswählen, die blockieren ja momentan die Straße von Hormuz auch. Ja, also irgendwie schien da so ein bisschen Ruhe reinzukommen oder, ich sag mal, eine gewisse Berechenbarkeit, aber irgendwie noch nicht. Denn es hat ja schon angedeutet, die Verhandlungen sind nach wie vor noch nicht mal gestartet, geschweige denn abgeschlossen. Und das ist die Situation, über die wir momentan eben dann sprechen. Und das heißt natürlich für Industriewerte keine guten Nachrichten. Und ich greife mal vor, ja, das sieht am Ende im Dow Jones auch nicht viel besser aus. Ja, Sie sehen es hier. Auch hier sind wir in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen. Also das ist deutlich zurückgekommen, aber wir haben es nicht geschafft. Und der DAX ist sogar noch ins Negative gerutscht. Das heißt also, ja, wenn wir von Rekorden sprechen, dann reden wir über Rekorde, die aus dem gesamten Tech-Bereich und sagen wir es mal leicht deutlich, aus dem AI-Bereich kommen und damit reden wir über Chip-Werte. So, das ist die Situation, über die wir hier momentan sprechen. Und damit ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt eigentlich für solche Indizes wie den DAX und auch die Klassiker, die letztlich im DAX und auch natürlich im Dow Jones vertreten sind. Das heißt aus meiner Sicht momentan erstmal, dass die Fantasie nach wie vor nicht zündet. Ja, welche Fantasie auch, die auf Frieden, die darauf, dass letzten Endes Öl auf einmal wieder günstiger wird. Ja, und was passiert dann? Da muss alles erstmal wieder angefahren werden. Wir schauen momentan auf, sind es 4 Wochen oder länger? Ja, ich verliere da schnell den Überblick. Aber am Ende, wir schauen auf eine Verzögerung, einen Stillstand, eine Lücke von rund einem Monat. Machen wir es mal so. Das heißt, die Lager sind langsam leer. Wo produziert wird, da gehen letztlich, ja, entsprechende Teile aus. Ja, es fehlt momentan an allen Ecken und Enden. Und wenn es das jetzt noch nicht tut, dann tut es das nachher. Das heißt, bis wieder alles angelaufen ist, das kennen wir ja noch von der Pandemie, geht wieder Zeit ins Land. Und diese Zeit verursacht Kosten, brutale Kosten, weil nichts dagegen steht. Keine Umsätze, ja, keine Verkäufe, keine Produktion. Dementsprechend verursacht sowas natürlich ein deutliches Minus im produzierenden Gewerbe. Ja, bei Dienstleistungen, ja, kann ich Ihnen nicht sagen, irgendwie wird man dann schon was machen können, aber irgendwas braucht man trotzdem auch für Dienstleistungen, außer dem eigenen Kopf und den eigenen Händen. Also ich simplifiziere das mal so ein bisschen. Und das ist auch kein Dienstleistungsindex, es ist immer noch ein Industrieindex, ganz besonderes der Dow Jones. Und da ist natürlich die Situation eigentlich relativ greifbar, dass man sich momentan zwar schon wünscht, dass die beste aller Welten eintritt, Öl billig, Frieden und vielleicht mehr Kontrolle seitens der USA auf die ölproduzierenden Länder, denn in Venezuela sieht es ja schon momentan danach aus. Aber davon sind wir eben doch noch weit entfernt. Das Ergebnis sehen wir eben hier, dass man so langsam, aber vielleicht doch sicher sagt, irgendwie so richtig sauber ist es immer noch nicht. Und jetzt fängt es an, so langsam teuer zu werden, dass man sich dann hier vielleicht sehr bedeckt hält oder vielleicht so zurückzieht. Das ist das, was wir hier aktuell sehen, wenn man mal fundamental zusammen mit der technischen Analyse zusammenbringt. Dann könnten das die Hintergründe sein, ohne dass ich jetzt ja jeden einzelnen Marktteilnehmer befragt habe. Aber ich glaube, wer sich mit den Nachrichten beschäftigt, mit der Weltwirtschaft beschäftigt, mit der Gesamtlage, der kann sich das hier durchaus vorstellen. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen einen Harami. Das ist soweit jetzt erstmal nicht dramatisch. Ein Harami kann dann beide Seiten aufgelöst werden. Das wissen Sie. Ja, da kann natürlich hier nach oben aufgelöst werden, wenn die positive Nachricht kommt. Ja, wenn es heißt, okay, wir haben uns dann doch geeinigt, wir haben uns zwar nicht getroffen, aber wir haben ein Zoom-Meeting gehabt und irgendwie sind wir uns dann einig geworden, dann ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass man sagt, okay, jetzt geht's dann so langsam wieder los, jetzt müssen wir nur noch über diese Lücke springen und dann werden wieder Geschäfte gemacht. Da kaufe ich schon mal. Das könnte so eine Aussage sein, die Investoren dann haben. Oder eben genau das Gegenteil, wo sie dann sagen, nee, irgendwie, ich halte mich jetzt erstmal zurück und dann könnte es dann hier für den DAX tatsächlich negativ werden. Und dann könnte hier auch dieses Thema bei rund 22.000 Punkten, dieses letzte Tief hier nämlich, das wir haben, wieder spruchreif werden. Und offen gesagt ist es das, woran ich momentan eher glaube. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man mal eins und eins und dann noch eins dazu zählt, dann liegt es auf der Hand, dass so langsam nicht nur so ein bisschen Staub im Getriebe liegt, sondern richtig Sand reingekippt wird. Und das dauert, bis der entfernt ist, bis es da wieder weitergeht. Und ich kann mir vorstellen, dass hier die Marktteilnehmer mehr als vorsichtig werden, was klassische Industriewerte angeht, aber auch was Handel angeht. Da muss man nämlich auch sagen, irgendwas muss der Handel ja verkaufen. Und dann kann man die ganze Kette eben weitergehen. Ja, natürlich, fördernde Unternehmen könnten mit der Gesamtlage bessere Gewinne machen, weil sie mehr Beteiligung bekommen, mehr Möglichkeiten haben. Aber bis dahin brauchen sie erstmal Öl. Ja, so. Und das ist aber nicht da. Also schwierig. Und wenn sie es haben, müssen sie es verkaufen. Geht aber nicht. Weil die ganzen Lieferketten, weil der Weg dahin zumindest mal schwierig ist. So, und das sind Situationen, über die wir uns dann eben auch Gedanken machen können. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, der das so sieht. Und das ist aus meiner Sicht einer oder eine Gemengelage, die hier den DAX, aber auch den Dow Jones deutlich abbremsen. Wir gehen mal in den Tagesschart rein. Ja, wir sehen, dass wir hier eigentlich ganz gute Voraussetzungen haben. Wir haben hier das Doppeltop, das habe ich schon regelmäßig hier auch dann thematisiert mit der bullischen Divergenz. Dann gab es den Ausbruch nach oben, die Kurslücke mit Korrekturlücken. Die Lücke wurde geschlossen. Das ist das Tief, das wir hier zuletzt gesehen haben. Dann ging es deutlich nach oben in den Bereich des Widerstands bei rund 24.600 Punkten mit dem Hoch bei 24.966 Punkten. Und so kam es jetzt zur Korrektur. Eigentlich soweit gar nicht so schlecht. Warum? Naja, weil wir ja diese Struktur sehen. Doppelboden, Move nach oben, Korrektur, Push nach oben, Korrektur wieder so in diesen Bereich rein. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung eigentlich, dass es jetzt hier weiter nach oben geht. Allerdings Wenn, vergleicht man jetzt den S&P 500, die Nasdaq, schaut auf den Dow Jones, dann könnte es wirklich hier schwierig werden, dass wir hier an der Stelle den deutlichen Schub nach oben sehen. Ja, also das ist das, worüber wir hier reden. Möglicherweise, warum nicht, kann es für den DAX nochmal so ein Stückchen nach oben gehen, selbst wenn es über das Hoch der letzten Woche hinausgeht oder der Vorwoche vielmehr, sehe ich hier die Gefahr, dass wir dann so ein ähnliches Bild haben wie hier unten, ja, beim Doppelboden, dass wir hier dann so ein Doppeltop haben, was dann wiederum der Übergang sein könnte in den, ja, in diese Abwärtsbewegung in Richtung der rund 22.000 Punkte. Das wäre tatsächlich nochmal das Szenario, das am ehesten greifen könnte. Warum? Naja, weil wir dann einen schönen Fehlausbruch haben, der viele, viele Anleger erstmal in die Irre führt. Ja, hier. Erstmal in die Irre führt, und das ist immer so ein beliebtes Spiel. Sie kennen das wahrscheinlich. Ja, da geht's hier rauf, dann werden die ganzen Orders ausgelöst, dann wird abverkauft, und dann geht man in der anderen Seite raus, so dass sich auch wirklich jeder ärgert. Ja, Vorsicht damit also, hier allzu schnell einzugreifen. Und um das Ganze zu komplettieren, ist es durchaus möglich, dass auch sowas hier passiert. Ja, dann hat man von beiden Seiten irgendwie daneben gegriffen. Also nicht zu vorschnell sein. Genau beobachten, was passiert im Markt. Vielleicht den Tagesstart dann auch genau beobachten, um dann Entscheidungen zu treffen. Denn wenn der Markt tatsächlich hier nach oben ausbrechen sollte und Sie sehen dann vielleicht an dem entscheidenden Tag eine Umkehrkerze, dann wissen Sie, was die Stunde schlägt. Und dasselbe gilt auch natürlich für die andere Seite. Soll der Markt nach unten ausbrechen und sehen eine Umkehrkerze, na, dann ist das der Fehlausbruch, der hier natürlich regelmäßig auch passieren kann. Also wer sich einen Chart regelmäßig anschaut, der ist mit diesem Konzept vertraut. Und deshalb Vorsicht hier, allzu schnell einzugreifen. Es ist jetzt momentan eine Situation, die, ich sag mal, anfällig ist für solche Fehlsituationen oder solche Fehlausbrüche auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das, die Chance, dass es tatsächlich nach unten geht nach dem Fehlausbruch, ist momentan deutlich größer aus meiner Sicht, weil die Situation unüberschaubar geworden ist oder immer noch ist. Und irgendwann halt, wie gesagt, dieses Lieferkettenproblem dann auch durchschlägt, was wiederum die Gewinne belastet. Und Gewinne sind alles, was letzten Endes die Aktienkurse bewegen. Also das ist letzten Endes einfach der Punkt, und zwar die zukünftigen Gewinne. Das ist das Einzige, was hier wirklich interessant ist. Ja, sprechen wir es mal deutlich aus. Also das ist die Situation. Und dementsprechend Vorsicht hier mit zu schneller Handlung im DAX, nach oben wie nach unten. Und auch Vorsicht damit, zu euphorisch zu sein, sollte der DAX tatsächlich nochmal ansteigen. Der Deckel, der ist hier dafür vor, selbst wenn es über die rund 24.600, 700 geht, über den 25.800 wird es auch nochmal eng, momentan aus meiner Sicht. Damit gehen wir mal in die Schweiz, da sieht es ähnlich aus. Ich meine auch hier, wir sind ja da im SMI, im Future oder im SMI allgemein ja auch eher klassisch orientiert. Wir haben ja letztendlich nicht wirklich die Tech-Armada oder die Tech-Unternehmen im SMI drin, aber dafür viele Klassiker, Pharma, Banken, Lebensmittel, ja, und solche Kandidaten. Dementsprechend sollte es ja auch nicht verwundern, dass man sich aktuell dann doch etwas zurückhält. Obwohl ich auch gedacht habe und schon gesagt habe, es mag nochmal reingehen in die Richtung 13.500 Punkte, um dann zu korrigieren, mit der Chance nach oben zu laufen. Aber das war eben aus der Situation heraus, dass es irgendwie so aussah, als ob die Leute sich tatsächlich mal hinsetzen und nicht wie die kleinen Kinder sofort wieder alles auseinanderhauen. Ja, also muss man dem auch sagen. Dementsprechend, es geht hier die gleiche Situation wie auch im DAX. Beides ist jetzt möglich, dass wir hier aus dieser Formation rausbrechen. Jetzt blicken wir hier auf 1, 2, 3, 4, irgendwie 5, 4 gute und eine okaye Woche. Und damit wäre fast schon auch hier das Schwergewicht auf den Abverkauf zu setzen, auf die Weiterführung der Korrektur. Da hätten wir nämlich hier den Impuls, die Korrektur und dann die Impulsfortsetzung der Abwärtsbewegung. Und dann hätten wir dann hier letzten Endes den unteren Bereich oder einen der unteren Bereiche dieser gesamten Range hier auch durchschritten. Der andere untere Bereich liegt dann hier in dem Bereich, also bei rund 11.200 Punkten. Der erste untere Bereich liegt bei rund 11.800 Punkte. Also in dem Bereich könnte sich das Ganze dann abspielen. Tiefer als rund 11.800, 900, vielleicht 12.000 Punkte will ich jetzt aber auch noch nicht gehen. Das wäre jetzt ein bisschen überzogen. Und natürlich, es gilt das Gleichgesagte wie auch im DAX und wie auch zuvor. Im Endeffekt sollte hier tatsächlich schnell eine Einigung kommen. Da mag es mal noch ein bisschen zuckeln, aber im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass die Marktteilnehmer das dann positiv beantworten, sich entsprechend eindecken und damit auch den SMI und natürlich dann auch den DAX, der liegt auf der Hand, nach Norden schicken, um eben von dem dann wieder, ja, den dann zu erwartenden sprudelnden Gewinn und Ölquellen sozusagen einfach wieder zu profitieren. Ja, also das ist ja ein relativ einfacher Mechanismus, wenn man sich das mal genau anschaut. Dann gehen wir auf den Nikkei. Der Nikkei, wie gesagt, wir wissen ja schon, wie immer, schon in der Zukunft hier mit der Montagsindikation aktuell positiv dabei, wobei das jetzt natürlich noch nicht so richtig zu bewerten ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir sind hier ja schon, Sie sehen es, Mitternacht deutscher Zeit. Bei mir ist es jetzt ja erst, was haben wir denn eigentlich, 15 Uhr oder so in Kalifornien. Ja, da bin ich doch sehr weit hinten und dementsprechend, ja, hier sind wir ja der Zeit deutlich voraus. Also hier sind wir tatsächlich schon im Montag und Sie sehen es einfach, hier geht es nach oben aktuell. Das Potenzial ist nach wie vor vorhanden, bis in den ganzen Bereich von rund 61.700, 800 zu stoßen. Schauen wir mal, was danach passiert. Wenn es hier weiterhin positiv bleibt, dann rechne ich trotzdem mit dem Rücksetzer idealerweise auf das Ausbruchsniveau, da wo wir jetzt ja gerade rüberlaufen, ja, dass wir dann eben nochmal zurückkommen und das testen, denn wir sehen auch hier nicht nur, dass wir überkauft sind, wir blinken auf 1, 2, 3, 4, das wäre dann die fünfte positive Woche, da ist auch durchaus mal Zeit für eine Korrektur. Und wenn wir mal zurückschauen, ja, wann war, aber sehen wir hier ein, den Doji als mit positiv, 1, 2, 3, 4, 5. Da wurde mal zumindest konsolidiert so ein bisschen, bevor es dann weiterging. Ja, also hier in der Zeit vom März 2025 bis Mitte, Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai, tatsächlich wurde dann hier hochgekauft, dann konsolidiert und dann ging es dann hier einfach Ende Juni direkt weiter. Also wenn so starke Bewegungen kommen, sollte man auf jeden Fall immer eine Korrektur mit dem Auge haben, denn sowas lädt natürlich geradezu ein, Gewinne auch mal wieder mitzunehmen. Dann gehen wir direkt in den S&P 500 und natürlich, ich habe es auch schon angedeutet, Sie haben es sicherlich auch verfolgt, hier sind wir auf einem neuen Allzeithoch gelandet. Diese starke Vorwochenkerze wurde bestätigt, wir sind nach oben ausgebrochen. Eigentlich haben wir genau das erreicht, was ich hier auch schon angedeutet habe. Ja, eigentlich sogar noch besser. Ja, wir sind gar nicht erst runtergelaufen, wir gingen ein bisschen hoch, noch ein Stück. Dann sollte es eigentlich genau in den Ausbruchsbereich gehen, aber bitteschön, wer hält sich denn schon an Genauigkeiten? Ja? Wir sehen, es ging aber hier schon noch mal einmal, zweimal hier runter. Jetzt am Donnerstag ging es dann wieder nach oben. Wir sehen im Endeffekt, dass wir sowas hier haben. Ja, ich will es nicht sagen, dass es ein Hanging Man ist. Ja, ein Hanging Man wäre hier noch anders. Es ist einfach eine Konsolidierung. Und dann ging es am Freitag deutlich nach oben. Also wir sehen eben einfach diese ignorierte rote Kerze. Und das könnte tatsächlich hier nochmal für den S&P 500, aber im Endeffekt auch gleichbedeutend für die Nasdaq. Weil eigentlich sehen wir hier, schauen wir uns hier die Nasdaq an, die sich hier als S&P 500 verkleidet hat. Im Endeffekt kann das den S&P 500 nochmal weiter nach oben bringen und dann reden wir eben über die 7.300 Punkte und fortfolgend. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt denn dann die Korrektur? Denn idealerweise geht es ja nicht so direkt hoch, also so eine Fahnenstange, so wie hier, ja, sondern es korrigiert. Denn sowas hier ist auch hochgradig ungesund. Es ist korrekturanfällig und wenn es da mal läuft, Sie kennen das, ich sage es ja jedes Mal bei so einer Rallye, ja, wenn es da mal nach unten geht, dann sind alle wieder verschreckt und haben Angst und dann will man dann irgendwie auch nicht mehr mit dabei sein, schmeißt also alles schnell wieder hin. Und dann haben wir eben nach einer steilen Rallye wieder einen steilen Abverkauf und damit ist am Ende ja auch keinem geholfen. Heißt also, idealerweise geht es dann hier in Schwüngen weiter nach oben in Richtung der 7.500 Punkte. Sollte jetzt aber dieses Tech-Thema tatsächlich wieder beendet sein, wonach es momentan nicht aussieht, ja, dann wird momentan ein anderes Thema gespielt. Ja, dann geht es natürlich aus meiner Sicht deutlich schneller wieder nach unten. Dann sehen wir uns zumindest mal auf dem Tageschart im Bereich von rund 6.800 Punkten um. Da sind wir wieder hier in dieser Range drin, wo wir schon mal so waren. Da haben wir einen ganz guten Unterstützungsbereich, der hier zuletzt einmal getestet wurde, ne, im Rahmen des Simple Moving Average 50. Und dann wäre diese Lage von rund 6.800 Punkten nochmal neu zu beurteilen. Ja, also so kann man sich die ganze Geschichte dann vorstellen. Im Wochenchart, ja, hier haben wir dann diese ganzen Hoch- und Tiefpunkte, nicht ganz trennscharf, Sie sehen es, aber das wäre so ein Orientierungspunkt hier in dem Fall im Wochenchart, wäre es dann so rund um den 20er, also den einfachen gleitenden Durchschnitt 20, den man sich dann anschauen kann. Also irgendwo zwischen 6.800 Punkten, das wäre so eine interessante Zone dann wieder. Und natürlich idealerweise vorher oder ohne Umweg dann die 7.500 Punkte. Und ja, das hat natürlich dann auch das Potenzial, den DAX und damit auch den SMI mitzureißen. Denn natürlich besteht ja nicht alles nur aus Tech, was dann den S&P 500 bewegt, sondern dann kommt auch der Dow Jones mit ins Spiel. Und wenn wir über den Dow Jones sprechen, dann reden wir über Industrie. Und wenn wir über Industrie sprechen, dann reden wir natürlich auch über den DAX und den SMI. So, am Ende, man hängt ja dann doch zusammen oder sitzt im selben Boot. Damit gehen wir direkt mal in die Nasdaq rein. Wie gesagt, wir sehen im Endeffekt das gleiche Bild, nochmal ausgeprägter, weil hier der Dow Jones nicht stört. Wir sehen hier eine ganz deutliche, dicke, nicht dicke, fette, aber doch eine kräftige grüne Kerze in der vergangenen Woche. Die vorvergangene Woche waren schon sensationell. Und damit schauen Sie sich mal an. Das ist es, was man sich tatsächlich wünscht. Bullish Engulfing, klares Signal. Ich habe es beim letzten Mal schon so ne, schon mal so hergeleitet. Fehlausbruch am Unterstützungsbereich. Dann hier ohne groß zu zögern. Eine Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche wird hier hochgeballert. Anders kann ich es nicht mehr sagen. Und das heißt natürlich, ja, Tech ist wieder ein Thema. Ja, alle Augen gehen dann auch wieder auf das Thema AI und alles, was damit zusammenhängt. Und wenn man sich eben auch mal die Aktien anschaut, die ich so zuletzt besprochen hat, der AMD kommt dann nachher nochmal, aber auch Microsoft haben sich gut entwickelt, auch aus diesem Bereich heraus, wo sie im Endeffekt auf Unterstützung lagen, schon die erste Bodenbildung gezeigt hatten, Umkehrsignale hatten und damit haben sie letzten Endes den Boden bereitet, um anzusteigen. Ist natürlich die Frage, ja, wann kommt denn die Korrektur? Und vom Wochenchart her sieht es einfach momentan aus, als ob der S&P oder die, nicht der S&P, die Nasdaq einfach nochmal weiter deutlich nach oben gehen könnte. Und damit reden wir natürlich erstmal hier im nächsten Schritt über rund 28.000 Punkte. Und dann ist die Frage, reicht das dann den Marktteilnehmern? Kommt es zu einer kurzen Korrektur? Und ich wiederhole mich mal wieder, es wäre wünschenswert, dass wir zumindest mal, sagen wir mal 27.500 Punkte sehen, so der Bereich des Ausbruchs der letzten Hochs, um dann von dort aus weiterzulaufen. Ja, das wäre gesund. Und wir wollen einen gesunden Weg nach oben. Aber wer hört schon auf mich, wenn es darum geht, hier wild zu kaufen? Ja, also aus meiner Sicht, die rund 28.000 Punkte sind durchaus wahrscheinlich. Tech scheint sich jetzt auch so ein bisschen loszulösen von diesen Sorgen, die wir rund um den Iran, den Nahen und Mittleren Osten haben und spielt hier momentan offensichtlich so ein bisschen sein eigenes Spiel. Das sehen wir auch hier momentan im Tageschart. Ja, wenn wir hier so reingehen, da sehen wir praktisch überhaupt keine Ermüdung. Hier, das wäre nochmal so eine Möglichkeit gewesen am 10. April mit diesem Mini-Spinning-Top am Widerstandsbereich. Ja, da gab es über den kurzen Intraday-Move nach unten, der wurde sofort hochgekauft. Ja, und wenn dann nicht rechtzeitig aus seiner vielleicht Short-Position rausgegangen ist, der sieht sie hier im Nirvana wieder. Also das ist halt die Situation. Deshalb, na, mit solchen Dingen, man kann ja hier sein, man kann ja schauen, ob man hier einen Einstieg findet. Aber das Stop- und Risikomanagement muss natürlich da sein. Ja, sonst sehen Sie, so schnell kann man gar nicht reagieren, wie der Markt hier dann davon springt förmlich. Der läuft nicht, der springt. Ja, Sie sehen es, da gibt es keine oder wenig Überschneidung. Ja, das geht direkt weiter, zack, zack, zack nach oben. Und erst jetzt hier am 21. April sehen wir mal eine Verzögerung. Dann am Donnerstag sehen wir eine Verzögerung. Aber alles egal, läuft direkt hier weiter am Freitag ohne große Gewinnmitnahmen. Und das ist schon ein starkes Bild. Also das kann ich nicht anders sagen. Und auch die Idee, dass es beim letzten Mal idealerweise mal korrigiert. Naja, irgendwie hat es das ja auch schon, aber eben nicht bis auf den Ausbruchsbereich. Ja, dass es hier nochmal korrigiert und dann sauber nach oben läuft. Tja, das war ja nicht. Und wenn wir uns das so ansehen, ja, es riecht schon wieder förmlich danach, dass der Markt ja einfach übertreibt. Und Übertreibungen, wir wissen es, sind selten wirklich gut. Und dementsprechend ist hier wirklich der Ansatz, es mag nochmal in die Richtung 28.000 gehen, so Pi mal Daumen. Aber idealerweise kommt nochmal eine Korrektur. Und dann passt das ja auch. Also wir reden über 500 Punkte, die ich hier der Nasdaq wünsche. Ist ja nicht so, dass ich hier sage, sie muss irgendwie sich halbieren, sondern gib mal 500 Punkte Luft ab, lass die anderen mit rein, dann verstärkt sich die Basis und dann kann es ja von mir aus auch wieder weitergehen. Das ist eigentlich so der Aspekt mit den Korrekturen. Und damit gehen wir direkt weiter in den Dow Jones. Der, ich hatte es ja schon kurz gezeigt, naja, hier irgendwie ja dann doch nicht so richtig erfolgreich war. Zwar nicht so dramatisch, oder was ist dramatisch, aber so schlecht wie im DAX, aber doch schlecht genug, dass wir sehen, hier ging es im Vergleich zur Nasdaq, die beim letzten Mal schon über dem Allzeithoch war, ist der Dow Jones immer noch nicht dran. Und momentan sieht es so aus, und wir reden jetzt aber wirklich hier über praktisch die erste Kerze, ja, also die erste Kerze, die ich hier jetzt so langsam zeigt, wahrscheinlich im 15-Minuten-Chart oder so. Genau. Ja, also das war noch Freitag. Also das ist die erste Montagskerze, die hier jetzt kommt. Der Markt öffnet also negativ. Und dementsprechend sollte man das jetzt hier noch nicht wirklich stark gewichten. Nichtsdestotrotz, es zeigt aber auch, dass keine Kaufpanik hier in den Orders liegt. Das ist eher die Situation. Und im Endeffekt gilt hier die Situation ähnlich wie beim DAX auch. Ja, das ist natürlich hier mit dem Harami, den wir auch hier im Dow Jones sehen, beide Möglichkeiten da sind, auch wenn ich tatsächlich eher dem Dow Jones zutraue, jetzt nicht ganz so tief zu laufen, sondern eigentlich, wenn es wirklich hochkommt, bis in den Bereich von rund 45.200, 300 Punkten zu gehen. Es wäre so eine Möglichkeit, die dann so ins Spiel kommt. Aber wenn es richtig gut läuft, eigentlich für den Dow Jones, dann gibt es einen Fehlausbruch nach unten. Und dann geht es von da aus wieder weiter nach oben, auch getrieben, weil ja nicht nur Industrieklassiker im Dow Jones sind, sondern auch eben so auch solche Raketen wie Nvidia, die ja auch zwar nicht immer jeden Tag nach oben laufen, aber doch oft genug, um eben auch dann den Index bis zu stabilisieren. Und das fehlt zum Beispiel so im DAX. Ja, das fehlt auch so im SMI. Und dementsprechend sehe ich jetzt hier das Absturzpotenzial für den Dow Jones nicht ganz so dramatisch oder nicht ganz so groß wie für die beiden anderen genannten. Ja, das ist eigentlich so die Erklärung dabei. Und deshalb, ja, es mag hier nochmal ein bisschen nach unten gehen, aber ich sehe jetzt hier das Potenzial eher dann seitwärts für den Dow Jones mit leicht aufwärts geneigter Tendenz, weil auch da die Tech-Werte, die im Dow Jones sind, hier entsprechend das Gegengewicht bilden könnten. Aber dass es jetzt so richtig direkt nach oben geht, das vermag ich hier jetzt noch nicht abzuleiten. Es sei denn, und das ist der wichtigste Punkt dabei, es sei denn, es gibt nicht nur die Gespräche, sondern auch die Abschlüsse dabei, nicht nur die Ankündigung, sondern auch die Tatsache und dann idealerweise positiv. Also wenn wir sowas hören, dann gilt für DAX, SMI, Dow Jones, die nächste sowieso, Feuer frei und zwar für Käufer. Das, zumindest aus meiner Sicht, das zeigt sich jetzt schon, diese abwartende Haltung, die ist ja da, sonst hätte man sich schon getrennt, aber je länger sich das hinzieht, umso dramatischer wird es dann natürlich, wenn es darum geht, dann letztlich sich aus den Märkten auch zurückzuziehen. Ja, damit gehen wir mal in die Einzelwerte rein. Ich habe Ihnen Netflix mitgebracht. Netflix beim letzten Mal, wann war das? Schon einmal, irgendwie Dezember 2025, ist Netflix ja im Unterstützungsbereich angekommen und ich bin davon ausgegangen, eigentlich wäre jetzt das Potenzial da, nach oben zu laufen, in Schwüngen, und dann sollte man ja immer wieder beobachten, wie es bei den entsprechenden Widerständen aussieht. Diese Arbeit konnte man sich sparen. Netflix ist direkt weiter nach unten gelaufen, deshalb auch so diese Sache, was ich hier dann immer so andeute. Na, Vorsicht hier, wenn es dann runtergeht, dass es dann nicht nach unten durchbricht. So eine Situation ist gar nicht erst eingetreten. Das heißt, man musste hier noch nicht mehr wirklich groß gucken, sondern man konnte einfach weiter dem Fall von Netflix zuschauen. Interessant war im Endeffekt hier die Woche vom 23. Februar, die war massiv nach deutlich nach oben, ging direkt in den Widerstandsbereich. Da pendelte Netflix dann so ein Stück weit seitwärts, ging dann nochmal nach oben in den nächsten Widerstandsbereich bei rund 106 Dollar. unterhalb des kleinen Durchschnitts 50 und hängt jetzt zwischen dem 50er und dem 20er fest. Naja, aber auch nur kurz. Denn aus meiner Sicht, was Sie hier momentan sehen, schauen Sie mal. Sie sehen es bestimmt. Ich mache das jetzt mal nicht ganz so akribisch. Genau, also eine bärbische Divergenz, die wir hier sehen. Das ist das eine. Das andere ist, und jetzt komme ich ja doch wieder nochmal mit der Zeichnung, die ich gerade eben weggemacht habe. Das sehen wir hier. Ne? Gehst du mal nach oben und da stehen wir jetzt. Da. Ne? Also wir haben das Hoch, das Tief, das leicht höhere Hoch mit dem Abverkauf, Fehlausbruch also, vom Widerstandsbereich. Und jetzt sind wir hier drauf und dran, nach unten durchzubrechen. Tja, was heißt das, wenn man hier von ganz oben kommt? Naja, das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass hier die Flagge im Begriff ist, nach oben aufgelöst zu werden. Ja? Wenn man das ja als Flagge bezeichnen will, dann muss man ein bisschen abenteuerlich rangehen. Ja, aber so könnte man sich das Ganze vorstellen. Und dann wäre hier eigentlich die Erwartungshaltung, dass Netflix dann das Potenzial hat, auf rund $68 nochmal wieder runterzufallen. Ja, von 92 momentan, dann eben auch die rund 8, sagen wir mal $70, irgendwie so mit Puffer. Aber so in dem Bereich, da wo auch das Tief hier war, ja, dann hier das Tief liegt bei rund $75, genau, 75,01 im Tief dann, also im ganz Tief. Aber, ja, das ist das Potenzial mit dem kurzen Dip nach unten und dann darf man hier an der Stelle nochmal das Ganze neu beurteilen. Also das wäre so eine Idee, die man sich hier bei Netflix mal anschauen kann. Und dann gehen wir direkt mal weiter zu AMD. Ja. Advanced Micro Devices. Was soll ich zu diesem Chart sagen? Wenn man ganz am Anfang mal eingestiegen ist, brauchte man einen langen Atem. Und wer dann so irgendwie so ab 2018 gesagt hat, das hat doch alles keinen Sinn und keinen Zweck, der hatte dann 7 Jahre Zeit, sich zu ärgern. Ja, und das ist mit der Zeit ist nicht besser geworden. Also ich übertreibe mal jetzt. Ne? Also sehen Sie es mir nach. Aber Sie kennen diesen Effekt. Ja, da warten Sie Ewigkeiten, dass sich so eine Aktie bewegt. Dann sagen Sie, es hilft ja nichts. Ich lege die mal wieder weg. Ich schmeiß die aus dem Depot raus. Und am nächsten Tag kommt da die Mega-Nachricht. Ja, das ist eben das Anlegerleben. Also ich will jetzt auch nicht so stark darüber philosophieren. Nichtsdestotrotz, was sehen wir hier in den vergangenen Jahren, in den 5, 6, 7 Jahren? Wir sehen im Endeffekt, dass AMD sich massiv nach oben entwickelt hat, aber auch in brutalen Schwüngen. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, schauen Sie sich das mal an, wie das hier nach oben ging, dann hier noch ganz zuletzt so ein bisschen und jetzt geht es praktisch ins Boden oder ins Wolkenlose. Ne? So sieht das dann hier ungefähr aus. Ja, also so. Stellt sich AMD momentan dar. Jetzt ist die Frage, ja, was lässt sich denn jetzt hieraus ableiten aus so einer Monatskerze? Ja, die hatte ihr Tief bei 188 und ihr Hoch bei 200, hatte ihr Tief bei 200 und ihr Hoch bei 352. Ja, so, ich lass mal die Centbeträge weg. Da bewegen wir uns für den April und es ist natürlich schon wirklich brutal. Es ist die Frage. Geht es jetzt im Mai nochmal so weiter? Sind wir dann irgendwie nochmal $150 höher, also bei 400, bei $500? Das ist die schwierige Frage. Wie kommen wir jetzt der ganzen Geschichte auf die Schliche? Ich nehme mal hier die Fibonacci Extensions und dann können wir das mal folgendermaßen machen. Wir vergleichen einfach mal. Na, wir nehmen nicht den, sondern wir nehmen den hier. Sondern gucken uns mal an, wie weit wir hier gelaufen sind bis zum nächsten Hoch. Also hier ist das Tief, das ist die Bewegung, dann kommt die tiefe Korrektur, Sie sehen es, und das ist einfach nur abgetragen. Ja, wie weit ist es dann vom Tief gelaufen hier drüber und wie weit, ja, wann kam dann, oder? Wie weit könnte es von hier aus gehen und wie weit ist es dann gelaufen? Wir sehen so ungefähr dieselbe Strecke wie zuvor, ist dann hier nochmal gemacht worden. Ein Stückchen mehr, aber nicht allzu viel. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, vielleicht passt das dann ja auch einfach für die andere Bewegung, nämlich für die hier. Fangen wir mit dem an hier, das Tief, dann das Hoch, dann mal das Tief der Korrektur. Aha, da fällt einem auf, ja mal auch, wenn wir das Gleiche jetzt zugrunde legen, die 1, ja, also dass dieselbe Strecke nochmal zurückgelegt wird, dann wäre ungefähr bei $375 wäre so eine Idee, dass man sagen könnte, vielleicht ist es dann eine Situation, wo man anfängt, Gewinne mitzunehmen oder sich mal abzusichern. Na, zumindest ist das nicht unbedingt die Situation, wo man jetzt nochmal all in gehen sollte oder wo man jetzt richtig kraftvoll nachkaufen sollte, ja, das wäre dann hier an der Stelle sicherlich nicht wirklich so clever. Das wäre hier so die Idee auch. Ne? Sie schauen beim letzten Mal, als wir uns das jetzt angeschaut haben, das war irgendwo so in dem Bereich, ja, auch so an, dass hier so 23. März, die Woche 30. März, also Ende März, Mitte Ende März. Und hier sehen wir diese Bodenbildung über den März, Ende Februar hinweg. Ne? Und da bin ich ja davon ausgegangen, dass es hier noch weiter nach oben ging. Das habe ich ja gerade weggemacht. Die Idee war ja eigentlich, dass es dann bis in den Bereich von rund 300 oder 266 Dollar geht. Na klar, woher kommt das hier von den Hochpunkten? Und dass man hier mit dem Abpraller zunächst mal rechnen sollte. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Sie kennen das. Das ist ja immer so die Aussage dabei, weil sie natürlich auch am naheliegendsten ist. Ja, was sehen wir hier? Das ist eine Kerze, die den Widerstand bricht. So sieht das dann aus. Ne? Wenn Sie so eine Kerze sehen, dann sehen Sie, da ist nicht verkauft worden, da sind keine Gewinnmitnahmen gemacht worden. Hier ist man einfach weitergegangen. Widerstand? Welcher Widerstand? Ja. Und das sehen wir in der vergangenen Woche nochmal ganz deutlich. Wir sehen aber auch, dass wir jetzt natürlich eine Situation haben, die hochgradig empfindlich ist. Ja. Wir sind überkauft. Wir haben eine massive Rallye in der vergangenen Woche gesehen. Massiv. Es könnte eine Erschöpfungsrallye sein. Das ist hier eine Situation, wie gesagt, die gefährlich ist. Deshalb, wenn wir jetzt mal diese Idee mit den 375 so zur Hand nehmen, ne, ich baue das hier mal so ein bisschen auf, dann wäre im Endeffekt hier, machen wir 380, sei es drum, dann wäre das die Situation. Und dann ist die Frage, ja, bis wohin könnte es denn dann gehen? Ja, und dann nehme ich nochmal die Fibonacci Retracements zur Hilfe, nehme ich mal hier den Bereich. Gucken wir mal hier auf, ja, vom Anfang der Bewegung zum Ende der Bewegung. Und dann wären so ungefähr die 50%, ja, das wäre so eine Marke, die man sich mal anschauen kann. Aber bei einer so starken Rallye, offen gesagt, wenn die 23,6%, also rund 330, das wäre dann hier so ein Thema, wo man durchaus mal wieder interessiert sein könnte. Oder das wäre auch eine moderate Korrektur, die rund 38,2. Also das wäre so ein Preis, das wäre so bei rund 300 Dollar. Bis dahin wäre es eine wirklich kurze Korrektur. Ja, also das bedeutet, das wäre eine gesunde Rallye und Sie, oder eine gesunde Korrektur. Und Sie können sich vorstellen, je tiefer das geht, ja, 281, dann die 61,8 bei rund 258. Da sehen wir schon, na, das wäre der Test dieser Ausbruchszone. Das wäre schon brutal. Also das würde tatsächlich auch hier diese gesamte Rallye anfangen in Frage zu stellen. Und das ist eben die Problematik. Eigentlich sind 61,8 als Korrekturpotenzial durchaus okay. Das sind ja rund zwei Drittel schon von Charles Henry Dow beobachtet. Ja, ein Drittel, 50%, zwei Drittel. Aber bei der Vehemenz hier würde das schon einigen Schaden verursachen, weil nämlich alle diejenigen, die jetzt sofort reingehen, sofort wieder rausgeschüttelt werden, einfach weil sie vielleicht zu spät dabei sind und sich tief im Minus finden und Käufer, die dann in dem Bereich eigentlich kommen sollten, schon verunsichert werden. Ja, deshalb sehen Sie, so je kürzer und je flacher diese Korrektur dann letztendlich ist, 23,6, 38,2, umso stärker sehen wir die Kaufbereitschaft der Käufer, die dann immer noch dahinter steckt. Das ist so die Idee. Deshalb nutzen Sie ruhig gerne nochmal die Fibonaccis, um sich so ein bisschen auch ein Bild zu machen. Sie können es als Extension nutzen. Ja, ich sage es ja bei TradingView, Trend-Based Fib Extension. Und der Klassiker ist letzten Endes Fibonacci Retracement. So. Ja, also das wäre so eine Idee hier für AMD und zu guter Letzt natürlich mit Apple. Ja, hier sind wir in dem Bereich, den ich beim letzten Mal auch schon angedeutet habe. Wir laufen hoch, wir korrigieren mal wieder ein bisschen, um dann nach oben durchzustarten. So. Und dabei, ja, diese Möglichkeit besteht weiterhin. Jetzt sehen wir hier so ein Doji, das könnte, oder ein Spinning Top, das könnte so ein Zeichen sein, dass man auch nochmal kurz runtertaucht. Maximal, wenn es runtergeht, wären dann die rund 245, 43, sowas zu nennen, um dann wieder nach oben zu laufen. Dann hätten wir die Gesamtrange hier im Endeffekt wieder durchlaufen. Das ist eine Möglichkeit, die durchaus wahrscheinlich ist. Es hängt jetzt auch sehr davon ab, wie ziehen die Gesamtmärkte. Ja, dann sehen wir aber auch natürlich die ganze Thematik, auch Lieferketten, Straße von Hormuz, all das. Ja, so ein paar Apple-Geräte werden ja auch verschifft, und zwar in alle Welt, darf man auch nicht vergessen. Ich meine, gut, Nvidia wird auch in alle Welt verschifft, weiß ich auch, und AMD-Chips auch. Aber eben nicht, ja, in der Form als Endprodukt wie bei Apple. Vielleicht reime ich mir auch irgendwas zusammen, sei es drum. Im Endeffekt, wir sehen, dass wir hier am Widerstandsbereich hängen. Das Potenzial ist da, dass es nochmal nach unten gehen könnte. Ja, sollte jetzt die Euphorie ausbrechen in all den Indizes, dann hat auch Apple hier weiterhin gute Karten, nach oben auszubrechen. Das ist vorbereitet. Ja, beide Situationen sind hier möglich. Wir sind momentan überkauft oder nahezu überkauft. Und dementsprechend wäre es hier erstmal an der Zeit, etwas Vorsicht walten zu lassen und dann einfach zu beobachten, wie geht es dann weiter mit Apple. Wenn Sie einen Ausbruch sehen, na, Sie haben schon eben einen gesehen, so muss diese Kerze aussehen. Nicht so. Ja. Sie wollen keinen Spinning Top sehen, Sie wollen was Kräftiges sehen, Sie wollen keine Umkehrformation sehen, Sie wollen eine ganz klare, kräftige Kerze sehen. Sehen Sie sowas hier bei Apple, dann ist das das Zeichen vom Markt, dass man es hier ernst meint und sich zum Kaufen entschieden hat. Wie lange das dann gilt, das entscheidet wieder der Markt. Aber ja, bis dahin kann man uns bestimmt noch mal gesehen und können wir das Ganze noch mal besprechen. Also in dem Sinne, ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Wie immer, ich gehe immer mal wieder auch mit ins Erklären rein, denn mir ist es auch wichtig, dass Sie auch so unter der Woche selber für sich mal so ein bisschen schauen können, so ein paar Dinge anwenden können. So ganz so kompliziert ist es nicht. Na, man muss ein bisschen schon interpretieren können, die Gesamtzusammenhänge sehen und den Rest macht dann natürlich auch der Markt. Deshalb das Risikomanagement ist natürlich immer wieder wichtig. Ja, unter dem Aspekt, wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Donnerstag, dann mit Fast and Forex. Dann bin ich in Reno, genau, bin in Reno, Nevada. Läuft da einen guten Freund und dann ja, geht's entsprechend weiter. Also bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.